In Ostdeutschland herrscht dicke Luft. Wegen der Kohle. Oder eher wegen des Kohleausstiegs.
Hubkonzerte vor der Stadthalle. Der Besuch des Vizekanzlers hat Demonstranten, unter anderem Bauern und Mittelständler, auf die Straße gebracht. Eine direkte Konfrontation bleibt aus. Robert Habeck kommt durch den Hintereingang.
Der Deutschlandfunk vergangene Woche bei der Infrastrukturkonferenz in Cottbus. Dort ging es um die Frage, wann und vor allem wie die ostdeutschen Länder aus der Kohle rauskommen. Im Westen ist ja schon 2030 Schicht im Schacht. Das wünscht sich Bundeswirtschaftsminister Habeck auch für den Osten. Aber ihr habt es gerade gehört, viele Menschen, zum Beispiel in der Lausitz, treibt das auf die Barrikaden. Also wann kommt da denn nun der Kohleausstieg im Osten? Das schauen wir uns heute mit meiner Kollegin Johanna Voss an. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
Zurück zum Thema.
Eigentlich ist der Kohlestreit ja schon beigelegt. Da gab es die Kohlekommission, die sich nach langem Hin und Her auf die Deadline 2038 geeinigt hat. Das hat die GroKo damals in ein Gesetz gegossen. Dann kam die Ampel und ein neuer Koalitionsvertrag. Da steht, idealerweise soll der Ausstieg auf 2030 vorgezogen werden, eben wegen der Klimaziele. Im Westen ist das schon beschlossene Sache, im Osten allerdings regt sich Widerstand. Warum? Das weiß meine Kollegin Johanna Voss. Die ist nämlich seit Monaten im mitteldeutschen Revier unterwegs für unsere neue Podcast-Reihe nach der Kohle. Moin Johanna.
Hi Johannes.
Ja, die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben nach meinem Eindruck schon einen Punkt. Im Gesetz steht eben 2038. Ist es denn dann politisch klug, dieses Fass dann jetzt nochmal aufzumachen?
Ja, da werden wir gleich drüber reden. Erstmal ist es aus Sicht der Bundesregierung überhaupt keine Frage von Klugheit, sondern die Bundesregierung sagt, sie hat einfach gar keine andere Wahl. Und zwar wegen dem Klima. Politisch ist das Ganze wirklich alles andere als ideal. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, zum Beispiel auch einem Ex-Bergmann, der hat 46 Jahre in der Kohle gearbeitet und muss jetzt in Vorruhestand, gibt seinen geliebten Job auf wegen des Kohleausstiegs. Und selbst der sagt, ja klar, das war immer klar, dass wir aus der Kohle raus müssen. Aber diese Zahl 2030, das ist einfach ein enormer Triggerpunkt. Das haben mir so viele Leute erzählt, auch ohne danach zu fragen, dass sie das extrem unsicher macht.
Da würde mich erstmal interessieren, was sagt denn die Forschung? Ist ein Ausstieg 2030 für das Klima ein absolutes Muss oder gibt es da Spielraum?
Also es ist schon so, dass die Forschenden sagen, 2030 ist ein absolutes Muss, wenn wir unsere Pariser Klimaziele erreichen wollen. Ich habe da zum Beispiel mit der Energieökonomin Claudia Kempfert gesprochen, die hat mir Folgendes gesagt.
Naja, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die die Bundesregierung sich selber gesetzt hat, dann müsste es 2030 sein, weil sonst schaffen wir es in der Tat nicht. Da wäre 2038 zu spät.
Gleichzeitig muss man sagen, es ist relativ schwer, das konkret auszurechnen, weil diese Klimaziele, da geht es immer um Nettoemissionen, das heißt, was wir insgesamt ausstoßen. Wenn wir jetzt im Verkehrssektor super gut dastehen würden und alle mit E-Autos rumfahren würden schon, dann könnten wir uns vielleicht auch die Kohlekraftwerke länger leisten. Tun wir aber eben nicht. Ganz im Gegenteil, es sieht eher so aus, dass wir im Energiesektor das aufholen müssen, was wir in den anderen Sektoren verschlafen haben.
Jetzt ist ja auffällig, im Westen, zum Beispiel im Rheinischen Revier, ist die Einigung gelungen. Da ist auch kein Widerstand mehr. Warum zieht denn der Osten da nicht mit? Also zum Beispiel die Lausitz oder das Mitteldeutsche Revier. Was hast du für einen Eindruck?
Ja, da sind wir bei dem Thema die politische Lage im Osten und gerade im Mitteldeutschen Revier. Es ist so, dass diese Leute, die da wohnen, in den 90ern einen Strukturbruch erlebt haben. Also was über sie hereingebrochen ist von heute auf morgen nach dem Mauerfall, wo die Treuhand kam, wo plötzlich Betriebe privatisiert wurden, die noch gestern im Volkseigentum waren und unheimlich viele Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben, unheimlich viele Menschen weggezogen sind. Das ist eine Erfahrung, die den Leuten richtig in den Knochen steckt, in den Familiengeschichten. Und das ist, wenn die Leute Strukturwandel hören, denken sie an diesen Strukturbruch, auch wenn Wandel langsamer klingt. Und die große Angst ist eben, dass das Versprechen, was gemacht wurde, nämlich dass beim Kohleausstieg alles anders läuft als in den 90ern, dass erst die neuen Arbeitsplätze da sind, bevor der Kohleausstieg kommt, dass das nicht klappt, wenn wir schon 2030 aussteigen. Da habe ich zum Beispiel mit dem Betriebsratsvorsitzenden von der MIBRAG, dem Kohleunternehmen dort geredet, Matthias Lindig heißt der. Der sagt über die Zahl 2038.
So, und das ist der Weg, an dem wir uns festhalten. Und wer von diesem Weg abweicht, begeht im Frevel an der Bevölkerung hier. Das ist nun mal so. Und das macht aber gerade unsere Bundesregierung und macht es unwahrscheinlich schlecht kommuniziert dazu.
So, es geht also um politische Fehlkommunikation, es geht aber auch um die Angst vor Fremdbestimmung. Auch was, was in den 90ern ganz stark erlebt wurde, dass eben aus Berlin Entscheidungen getroffen werden, die die Region dann umsetzen soll, aber es keine Mitbestimmung gibt. Da ist dieser Ton ganz eindrücklich von jemandem, der ist Stabsstellenleiter für Strukturwandel im Burgenlandkreis und der sieht diese ganze 2030-Debatte sogar als Gefahr für die Demokratie.
Und ich meine, was wollen wir danach diskutieren? Ob es vielleicht nicht auch 28 geht oder vielleicht sogar 26 oder wollen wir gleich noch andere Sachen? Ich meine, das muss man ja alles auch mit in der Wahrnehmung der Menschen mit berücksichtigen, die hier leben, die hier eine Verantwortung haben für sich, für eine Familie, für ihr Umfeld und dort auch eben das Gefühl vermittelt bekommen von einer gewissen Ohnmacht und gewissen Willkür, dass doch eigentlich alles immer wieder verhandelbar wäre und sie doch selber gar nicht gefragt werden.
Na, was ich auf jeden Fall ein interessantes Argument finde gegen den frühen Kohleausstieg ist das Stichwort Versorgungssicherheit. Also wir brauchen eben nicht nur die Erneuerbaren, sondern wir brauchen auch eine Backup-Versorgung, wenn zum Beispiel mal die Sonne nicht scheint und wenn es keinen Wind gibt. Was sagt man denn da?
Das ist ein Argument, was auch der brandenburgische Ministerpräsident Woidke wiedergebracht hat bei dieser Konferenz, was immer wieder aufkommt, die Versorgungssicherheit. Natürlich darf es nicht zu einem Blackout kommen, wenn wir nur noch erneuerbare Energien haben. Dafür ist die Kohle eben gerade noch wichtig und in Zukunft sollen das aber irgendwann mal Gaskraftwerke übernehmen. Also diese Brückenzeiten, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Die würden dann erstmal mit Erdgas betrieben, irgendwann umgerüstet auf grünen Wasserstoff. Das alles dauert noch relativ lange. Da fehlt auch noch wichtige Technologie, die es noch gar nicht gibt. Aber die Bundesregierung hat eine Kraftwerkstrategie vorgelegt gerade, wo drin steht, wie viele Kraftwerke wir brauchen, um aus der Kohle auszusteigen. Es ist aber tatsächlich umstritten, wie schnell das wirklich kommt. Manche haben, wie gesagt, Sorge, dass die Industrie nicht schnell genug sein wird, diese Kraftwerke zu bauen, weil es sich auch erstmal nicht lohnt, weil sie eben eher so Backup-Reserve sind. Aber am Ende ist das genau der Plan, dass die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und es stattdessen Gaskraftwerke und dann mal Wasserstoffkraftwerke gibt.
Verstehe. Also gute Argumente auf beiden Seiten und auch viele Ängste und Befürchtungen, Stichwort Nachwendezeit. Joanna, du warst viel unterwegs im mitteldeutschen Revier. Was hast du denn für ein Gefühl? Wann kommt der Ausstieg im Osten tatsächlich? 2030 oder erst 2038?
Insgesamt kommt mir diese Diskussion extrem politisch vor. Also ich glaube, es geht auch viel um Symbolpolitik bei dem Thema. Und gerade mit Blick auf die Landtagswahlen dieses Jahr in den ostdeutschen Ländern, in Sachsen zum Beispiel, es wird niemand um die Ecke kommen und jetzt sagen, ach kommt, wir machen 2030. Das kann man den Leuten da einfach gerade nicht verkaufen. Wir sehen alle mit Sorge, dass die AfD da womöglich stärkste Kraft wird. Das würde die nur noch mal befeuern. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das niemand machen wird. Aber es ist sowieso klar, dass dieser Ausstieg kommt. Und klar ist auch, dass er vor 2038 kommt. Ob der jetzt politisch gewollt ist oder ob er marktgetrieben vor 2038 kommt, weil man jetzt schon sieht, dass die Kohle sich immer weniger lohnt, weil wir eben auch mehr Erneuerbare haben. Und so oder so, 2030 wird es vielleicht nicht, aber es könnte auf jeden Fall 2032 werden.
Ja, spannend. Vielen Dank, Joanna.
Gerne.
Und wenn ihr gerne mehr erfahren wollt zum Strukturwandel im mitteldeutschen Revier, dann könnt ihr die Reportagereise, die Joanna gemacht hat, miterleben. In unserem neuen Podcast Nach der Kohle. 12 spannende Folgen unterwegs hier im mitteldeutschen Revier. Zum Beispiel mit einem Dorf, das freiwillig umgezogen ist, weil Kohle darunter lag. Oder eben auf der anderen Seite auch eine Folge über ein Dorf, wo die Menschen nicht wegziehen wollten. Das steht jetzt halb leer und wartet auf neue Bewohner. Ihr findet Nach der Kohle auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auf Detektor FM.
Ja, hört auf jeden Fall rein.
Und damit war es das von uns für heute hier in Zurück zum Thema. Die Redaktion hatte Charlotte Thielmann, Benjamin Sardani hat diese Folge produziert und ich bin Johannes Schmidt. Bis dann.
Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.